FSD ist die häufigste angeborene Behinderung in Deutschland. Ich glaube sogar mit Abstand. Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Berninghausen. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FASD zu leben. In dieser Episode komme ich mit einem Thema, das auf den ersten Blick trocken und theoretisch ist. Vielleicht hast du hierher gefunden, weil bei deinem Kind, Pflege- oder Adoptivkind ein Verdacht auf FASD besteht. Und schon ist das Thema auf den zweiten Blick spannend, möglicherweise auch verunsichernd und beängstigend. Hat dein Kind oder Jugendlicher mit einer lebenslangen Beeinträchtigung zu leben? Oder dein Kind, Jugendlicher, hat eine Diagnose und du möchtest wissen, was das bedeutet und wie das zustande kommt. Ich erzähle erstmal, wie unsere Pflegekinder zu einer Diagnose gekommen sind. Unsere Zwillinge sind 2004 als Pflegekinder in unsere Familie gekommen. Und während ich diesen Podcast aufnehme, sind sie vor wenigen Tagen 18 geworden. Die ersten Jahre hatten wir viel mit Situationen zu tun, die aus heutiger Sicht typisch für FASD sind. Jahrelange schlaflose Nächte, emotionale Ausbrüche auf Spielplatz oder im Kindergarten, Entwicklungsverzögerungen und Unruhe, mindestens hoch zwei. In der Schulzeit ging das so ähnlich weiter. Auch wenn unsere Bemühungen als Eltern die Bindung zu stärken, sich ausgewirkt haben. Friederike war in ihren Emotionen immer 100% pur, bei Freude und auch bei Wut. Michael hat sich oft kindlich verspielt in seine Welt zurückgezogen. Beide wollen übrigens in diesem Podcast nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden. Friederike kam auf eine Montessori-Schule, das ist eine Gesamtschule, mit 6 Jahren und Förderschwerpunkt sozial-emotional. Michael auch mit 6 und Förderschwerpunkt Lernen. Ab Klasse 4 wurde für Friederike eine Schulbegleiterin bewilligt und durch ihre Auffälligkeiten, manchmal Aggressivität, haben wir mit den Lehrern zusammen entschlossen, dass eine Schulbegleitung für die zweite Stufe auf jeden Fall Sinn macht. Und aber erst ein Vierteljahr später, das hatten wir wahrscheinlich schon deutlich vorher auch mal nach Terminen gefragt, haben wir für beide Zwillinge in der FASD-Ambulanz Waldstätte FASD im Vollbild diagnostiziert. Und das war auf unsere eigene Initiative als Eltern. Kein Psychotherapeut und Ausbilder für Kindertherapie, kein Kinderarzt, kein Kinder- und Jugendpsychiater, keine Sonderpädagogin, keine Pflegefamilienberater und hat das vorher erkannt oder zumindest die Vermutung geäußert. Wir Eltern ja auch nicht. Unsere Zwillinge waren inzwischen fast 10 Jahre alt. Was ist FASD? Für dich, wenn du noch nicht ganz mit dem Thema vertraut bist, eine kurze Einordnung. FASD, fetale Alkoholspektrumstörungen, ist der Oberbegriff, quasi der Schirm. Unter diesem Schirm gibt es FAS, fetales Alkoholsyndrom, das Vollbild. Zu weiteren zugehörigen Diagnosen später mehr. Das D, FASD, kommt aus dem englischen Disorder. FASD entstehen, wenn die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol trinkt. Alkohol wirkt wie ein Gift auf die Entwicklung und das Wachstum des Fötus. Das körperliche Wachstum kann betroffen sein, und sehr oft die Entwicklung des Gehirns. Da in dieser Zeit unzählige Nervenverbindungen angelegt werden, wird die gesamte Vernetzung des Gehirns gestört. FSD ist die häufigste angeborene Behinderung in Deutschland. Ich glaube sogar mit Abstand. Wie funktioniert eine FSD-Diagnose? Die Diagnose von FSD wird nach der S3-Leitlinie durchgeführt. Wenn man sich mit der Diagnostik von FSD beschäftigt, tauchen früher oder später die Namen Landgraf und Heinen auf. Dr. Med, Diplompsychologin Mirjam Landgraf und Professor Dr. Med Florian Heinen leiten ein Gremium, das sich mit der Erarbeitung von Diagnosekriterien für FSD befasst. Dazu gehören Vertreter von verschiedenen Fachverbänden, auch FSD Deutschland e.V. Für FSD sind das die S3-Leitlinien. Ungefähr alle 5 Jahre werden diese Leitlinien in dem Gremium unter Leitung von Landgraf und Heinen überarbeitet. Die aktuellen stammen aus 2016. Die nächste Veröffentlichung ist Mitte 2022 geplant. Der Begriff fetale Alkoholspektrumstörungen, FASD, umfasst 4 verschiedene Störungen. Fetales Alkoholsyndrom, FAS, partielles fetales Alkoholsyndrom, PFAS, alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörungen, ARND, alkoholbedingte Geburtsschäden, ARBD. Letztere soll aber wegen fehlender Spezifität und Evidenz, also wissenschaftlichem Nachweis, nicht als Diagnose verwendet werden. Die Vorgehensweise der Diagnose von FAS, Vollbild, ist in einer Grafik aus der Veröffentlichung von 2016 zusammengefasst. Die Grafik kann ich gerne in den Shownotes dieser Episode verlinken. Vielleicht magst du auch kurz diese Podcast-Episode stoppen und dir die Grafik runterladen und ausdrucken. Hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Überblick. Für eine Diagnose von FAS sollen erstens eine Wachstumsauffälligkeit, links in der Grafik, zweitens 3 faciale Auffälligkeiten, das sind Auffälligkeiten im Gesicht, das ist ein Kasten in der Mitte, und drittens eine ZNS-Auffälligkeit, also Zentralnervensystem neurologisch, in dem Kasten rechts vorliegen. Und viertens, eine Alkoholexposition des Fetus muss nicht bestätigt sein. Nochmal zusammengefasst, für eine Diagnose von FAS sollen in 3 Bereichen Auffälligkeiten vorliegen. Das sind Wachstumsauffälligkeit, fasziale Auffälligkeiten und eine ZNS-Auffälligkeit. Und es sollte, aber es muss nicht eine Alkoholexposition bestätigt sein. Im Einzelnen, also unter Wachstumsauffälligkeiten wird verstanden. Geburts- oder Körpergewicht ist kleiner gleich 10. Perzentile. Perzentile ist ein Begriff, der häufig in der Kinderheilkunde angewandt wird. Also das hat wahrscheinlich schon viele gesehen in diesen gelben Untersuchungsheften, ist hinten drauf so eine Kurve, wo die Größe des Neugeborenen oder der Kinder eingetragen wird. Und es gibt so eine mittlere, eine Durchschnittskurve, und es gibt an den Rändern mehrere Kurven. Und eine davon ist die 10. Perzentile. Das kann man sich so vorstellen, dass zum Beispiel bei einem 5-jährigen Kind bei der 10. Perzentile nur noch 10% der Kinder kleiner sind als dasjenige, was dann mit dem Körpergewicht auf der 10. Perzentile liegt. Also Geburts- oder Körpergewicht kleiner gleich 10. Perzentile, nur 10% sind noch kleiner. Oder, ist jetzt wichtig, also das muss jetzt nicht gleichzeitig gegeben sein, oder Geburts- und Körperlänge kleiner gleich 10. Perzentile oder Body Mass Index kleiner gleich 10. Perzentile. So, zu zwei faciale Auffälligkeiten, also die Auffälligkeiten im Gesicht, da sollen drei Merkmale vorliegen, die haben sich wohl als sehr trennscharf erwiesen, also kurze Lidspalten. Lidspalten, das sind quasi die Spalte, die das Oberlid und Unterlid von dem Augapfel freilässt, also von der inneren Ecke des Auges in die äußeren Ecke gemessen. Also es wird richtig mit dem Lineal gemessen. Also kurze Lidspalten und verstrichenes Filtrum. Das klingt auch erstmal kompliziert. Das Filtrum ist einfach eine senkrechte Rinne zwischen Nase und Oberlippe. Und dieses Filtrum, diese Rinne, ist eben kaum oder nicht vorhanden. Also ganz glatt verstrichenes Filtrum heißt das dann. Und was auch noch vorliegen soll, ist eine schmale Oberlippe. Filtrum und die Oberlippe kann anhand von dem Lip-Filtrum-Guide festgestellt werden und mit typischen Bildern verglichen werden, mit der Ausprägung. So, zu drei ZNS-Auffälligkeiten. Das sind jetzt auch wieder Oder-Auffälligkeiten, also da muss nur eine von vorliegen. Das eine kann Mikrozephalie sein, das ist einfach ein geringer Kopfumfang. Oder globale Intelligenzminderung bzw. globale Entwicklungsverzögerung bei Kindern unter 2 Jahren. Oder geminderte Leistung in mindestens 3 Bereichen der folgenden oder mindestens 2 Bereiche und Epilepsie. Und die Bereiche sind Sprache, Feinmotorik, räumlich-visuelle Wahrnehmung oder räumlich-konstruktive Fähigkeiten, exekutive Funktionen, Rechenfertigkeiten, Lern-, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, soziale Fertigkeiten oder Verhalten. Also 3 aus diesen Bereichen. Und das Ganze, diese Vorgehensweise und die einzelnen Schritte basieren auf Untersuchungen, die größtmögliche Treffsicherheit einer FAS-Diagnose zum Ziel hatte. Diese Vorgehensweise ist, finde ich, sehr, sehr klar und unmissverständlich formuliert. Bei der Diagnose von PFAS, partiellem fetalen Alkoholsyndrom, ist das so ähnlich. Eine PFAS-Diagnose liegt vor, wenn es Auffälligkeit in 2 der ersten 3 Bereiche gibt und eine Alkoholexposition in der Schwangerschaft bestätigt oder wahrscheinlich ist. Wenn zum Beispiel ein geringeres Geburtsgewicht vorliegt und ZNS-Auffälligkeiten und Alkoholexposition bestätigt ist, würde eine Diagnose PFAS gestellt. Gerade der Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ist oft später nicht mehr festzustellen. Vielleicht ist die leibliche Mutter nicht erreichbar oder sie bestätigt das aus Scham nicht oder sie weiß es selbst nicht. Die Autoren der S3-Leitlinie sehen dieses Problem auch für die Erforschung von FASD. Die genaue Vorgehensweise ist detailliert in einer weiteren Grafik wiedergegeben. Die verlinke ich auch in den Shownotes. Kann sich dann jeder runterladen. Und dann gibt es noch unter dem Schirm von FASD 2 weitere Diagnosen. Alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörungen, abgekürzt ARND. Das N steht für neurologisch, ARND. Das heißt, da ist eine Alkoholexposition bestätigt und es gibt ZNS-Auffälligkeiten. Und eine weitere Diagnose, alkoholbedingte Geburtsschäden, ARBD. Das B steht für Body, also körperliche Schäden. Da empfehlen Landgraf und Heinen allerdings diese Diagnose alkoholbedingte Geburtsschäden, ARBD, in Deutschland nicht als Diagnose zu verwenden, wegen fehlender Spezifität und Evidenz. ARBD ist also nicht klar von anderen Diagnosen mit körperlichen Störungen abzugrenzen. So, eine Zusammenfassung der Diagnosen. Unter dem Schirm von fetale Alkoholspektrumstörungen, FASD, gibt es vier Diagnosen. Fetales Alkoholsyndrom, FAS, partielles fetales Alkoholsyndrom, PFAS, alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörungen, ARND, und alkoholbedingte Geburtsschäden, ARBD. Ein multidisziplinäres Team hat mit den S3-Leitlinien genaue Kriterien für die ersten drei Diagnosen erarbeitet. Die Diagnose für ARBD wird nicht empfohlen. Die Diagnose von FAS und PFAS basiert auf vier Bereichen: Wachstumsauffälligkeit, fasziale Auffälligkeiten, ZNS-Auffälligkeiten und Alkoholexposition des Fetus. Wo kann man nun diese Diagnostik machen? Multidisziplinäre Anlaufstellen für FASD sind leider trotz der Verbreitung von FASD dünn gesät. Vielleicht hilft als erster Schritt eine Internetsuche unter den Stichworten zum Beispiel Name der eigenen oder nächsten Großstadt, FAS oder FASD-Ambulanz oder FASD-SPZ. SPZ steht für Sozialpädiatrisches Zentrum. Ansonsten ist FASD Deutschland eine gute Anlaufstelle, um mehr Diagnosemöglichkeiten zu erfahren. fasd-deutschland.de. Ich persönlich würde heute bei dem ersten Kontakt anfragen, ob dort nach den S3-Leitlinien für FASD diagnostiziert wird. Das scheint mir ein gutes Qualitätskriterium zu sein. Bei FASD-Erstdiagnosen von Erwachsenen ist das FASD-Fachzentrum in Berlin die erste Anlaufstelle. fasd-fachzentrum.de. Zum Schluss noch ein paar Worte, warum eine frühe Diagnose sinnvoll ist. Der eine Grund, der dafür spricht, ist auch frühzeitige Hilfen, zum Beispiel SchulbegleiterInnen, bewilligt zu bekommen. Es ist am Anfang schwer für uns Eltern und Betreuer, diese lebenslange Beeinträchtigung zu akzeptieren. Wenn betroffene Kinder damit von Anfang an aufwachsen, wird es für sie leichter zu integrieren sein. Eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Selbstbild kommt ohnehin in der Pubertät noch früh genug. Zumindest die Chance, dass es dann nicht ganz so eruptiv hochkocht, ist dann größer. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Links und weitere Infos findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Chaos im Kopf, ein Wort, .info/C09. Chaos im Kopf, .info/C09. Falls du es nicht schon getan hast, trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das kannst du direkt unter chaosimkopf.info tun. Danke für deine Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude.